Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Nach der großen Pause, der Netzwerk-Podcast von und mit Teachers Deutschland Alumni. Ich bin Henrike Haase, Alumna aus dem Jahrgang 2014 und wie jeden Monat habe ich auch dieses Mal einen interessanten Gast und das ist Kolja Brandstedt aus dem Jahrgang 2016. Hallo Kolja.
Hallo Henrike, schön bei dir zu sein.
Ja, wo bist du denn eigentlich gerade?
Ich sitze gerade zu Hause in Bochum in meiner Wohnung und Leute in gleich den Feierabend sozusagen mit dir ein als schönes Feierabendgespräch hier.
Wir sprechen heute über deine Arbeit bei der Pacemaker-Initiative, aber auch übers Podcasten, denn du hast nämlich auch einen Podcast, den Küchentalk. Aber lass uns einfach gerne starten mit einer kurzen Vorstellung von dir.
Wie ich gerade schon gesagt habe, genau, ich bin in Bochum, also ich bin auch ein Kind des Ruhrgebiets. Ich komme hierher. Ich habe auch eine längere Zeit im Ausland verbracht, aber auch mehrere Stationen hier im Ruhrgebiet und irgendwie, es gefällt mir hier. Ich mag es hier, ich habe hier meine Familie, ich glaube, das macht mich auch aus. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Hier in dem Mehrgenerationenprojekt, wo ich wohne, hier sind mehrere Parteien sozusagen und auch meine Schwester, meine Nichten wohnen hier und das ist mir so ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das kennen auch die Menschen, die mich kennen. Und ja, Freunde sind natürlich auch immer ein Ausgleich, die ich hier in der Gegend habe und mit denen ich über lange Jahre befreundet bin. Ich bin aber auch gerne unterwegs irgendwie in der Welt und auch gerne für die Arbeit unterwegs, für die Pacemaker-Initiative oder auch für den Küchentalk, auch wenn es gerade nur virtuell geht. Zukünftig dann auch wieder vielleicht vor Ort. Aber es ist auch total eine spannende Zeit und ich freue mich, jetzt auch noch mal ein bisschen berichten zu können, was denn die Pacemaker-Initiative so macht, aber auch, was der Küchentalk so macht.
Sehr gerne. Lass uns kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie ist das damals gekommen, dass du dich entschieden hast, Fellow zu werden? Was ist vielleicht auch so dein Background, dein akademischer?
Also ich habe während des Bachelorstudiengangs, ich habe Politikwissenschaften studiert, habe ich schon von Teach First gelesen, ich glaube in der Zeit damals. Und es hat mich irgendwie immer begleitet, dieses Thema in den Bildungsbereich zu gehen, auch wenn ich dann hinter internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik studiert habe. Aber irgendwie war mein Interesse immer da. Mein Vater ist selbst auch Lehrer gewesen. Und ja, irgendwie, es hat mich immer wieder fasziniert, vor so Gruppen zu stehen, die zu leiten, auch sehr unterschiedliche Personen und das hat mich irgendwie bewegt dazu, auch diesen Schlag nochmal diesen Einschlag nochmal zu gehen, nochmal in einen anderen Bereich reinzuschauen, weil ich auch nicht so ganz so glücklich war. Ein anderer Aspekt ist aber auch, meine Eltern haben sozusagen den Bildungsaufstieg geschafft in meiner Familie, also klassisch damals Arbeiterfamilie und meine Eltern sind über einen zweiten Bildungsweg, beide gegangen, ein sehr steiniger Weg. Und da habe ich gesehen, an diesem Beispiel, für mich war es einfach. Für viele andere meiner Mitschülerinnen und Mitschüler oder auch schon in der Kita hat es angefangen mit Kindern, die sicherlich familiär anders gestellt waren, die auch eine Fluchterfahrung hatten. Damals war der Bosnienkrieg präsent und viele Kinder, die in meine Schule gingen oder auch in meine Kita, kamen dorthin und hatten nicht die gleichen Chancen wie ich, weil die Eltern hatten nun mal nicht studiert und konnten nicht bei den Hausaufgaben helfen oder bei der Projektarbeit unterstützen und sprachen auch nicht die Sprache der Lehrkräfte. Und das war so etwas, weil ich so gut gestellt war, wollte ich auch irgendwo was zurückgeben. Und das hat mich auch gefreut, dass ich meinen Fellow-Einsatz damals im Ruhrgebiet machen konnte, weil genau da kannte ich die Menschen. Ich weiß, wie die Menschen sind, ich weiß, wie der Schlagmensch ist und ich weiß, vor wie vielen Herausforderungen die Menschen dort stehen. Und das hat mich da auch nochmal bewegt, diese für eine begrenzte Zeit zwar, aber für eine bestimmte Zeit mit meiner vollen Energie zu unterstützen. Ja, ich ziehe da auch noch ganz viel draus, aber da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber.
Ja, erzähl das doch mal, was du da irgendwie so ganz viel für dich draus gezogen hast, was du vor allem da mitgenommen hast für dich und was dich immer noch begleitet auch.
Auf jeden Fall das Thema Empathie hat sich bei mir nochmal gestärkt, so sich in andere hineinzuversetzen, die anderen Personen irgendwo zu sehen. Also sie wirklich auch wahrzunehmen als Person, als eine ja, sehr vielfältige Persönlichkeit und nicht sie zu stigmatisieren, sie in eine Schublade zu packen und sie dann wieder rauszuholen. So, das hat mich immer schon vorher auch begleitet, aber noch sehr stark auch in der Fellow-Zeit, und das begleitet mich weiterhin, wenn ich in Schulen unterwegs bin, wenn ich mit Lehrkräften spreche, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche. Das zieht sich wie ein roter Faden irgendwie durch mein Leben, ihnen dann auch Raum zu geben. Das zieht sich auch wie ein roter Faden bis hin zum Küchentalk, wo wir Menschen einen Raum geben, und ihre Stärken, ihre Visionen zu teilen und so die nächsten Schritte zu gehen und sie zu befähigen, das auch wirklich zu tun. Das Thema in Chancen denken, also nicht so negativ auf viele Sachen zu gucken, sondern zu sehen, okay, wenn auch mal eine Sache nicht erfolgreich ist, trotzdem haben wir wieder die Möglichkeit, etwas besser zu machen, wenn wir das nächste Mal etwas angehen. Ja, den Alltag nicht so grau zu sehen oder die Menschen darin zu bestärken, mehr zu bewirken, als sie sich selber manchmal zutrauen. Das ist auch etwas, was mich in meinem beruflichen als auch privaten Umfeld natürlich geprägt hat. Und auch so das Thema Selbstreflexion ist etwas, was sehr wichtig, glaube ich, auch in meiner Position, die mittlerweile auch eine Leitungsposition ist, sich selber sein Handeln zu reflektieren, das auch offen zu machen gegenüber anderen Mitarbeitenden oder Mitmenschen. Das habe ich, glaube ich, auch sehr stark aus dem Einsatz als Fellow mitgenommen. Und das war für mich unheimlich wertvoll oder ist immer noch unheimlich wertvoll für mich.
Ja, das ist schön, dass du das so sagst. Da sehe ich auch viele Anknüpfungspunkte zu meinem Einsatz und kann da vieles nachvollziehen. Und sag mal, bist du dann direkt nach dem Einsatz zur Pacemaker-Initiative gekommen oder gab es da noch was anderes?
Also wenn Ulf jetzt zuhört, wird er das nicht so gerne hören, weil ich war schon während des Einsatzes, war ich zum Teil bei Pacemaker. Es war damals die Gründungszeit sozusagen von der Pacemaker-Initiative, ja, eine Initiative von Education Y, wo wir auch organisatorisch eingebettet sind oder angegliedert sind, und Teach First Deutschland, die gerade auch in den Anfangsjahren sehr, sehr viel Energie dort reingegeben haben, insbesondere mit Verena Wagner, die damals Trainerin noch oder Programmmanagerin im Westen war und mich auch darin bestärkt hat, da in diesen Bereich der digitalen Schulentwicklung, der Fortbildung für Lehrkräfte, als auch der Befähigung von Schülerinnen und Schülern reinzugehen. Also deshalb ging es, dass wir sozusagen für die letzten 2, 3 Monate, dass ich schon zum Teil in dem neuen Job arbeiten konnte und das mit dieser, ja, wirklich eindrücklichen Berufserfahrung in der Praxis, wirklich in der Schulpraxis, wo ich vorher in einer Hauptschule gewirkt habe, und auch gerade dieses Thema, wir kriegen jetzt keine Tafel oder wir haben keine Tafeln mehr, sondern alles sind Smartboards, auf einmal kommen Tablets in die Schule. Genau das war dieser Zeit, ne, dieser Aufbruch noch vor dem Digitalpakt. Und da war es für mich eine unheimliche Chance, von der Praxis direkt in so eine systemische Unterstützung von Schulen zu gehen, wo wir wirklich gucken, was braucht die individuelle Schule in der digitalen Schulentwicklung, was brauchen die Lehrkräfte, wie können wir die Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und deshalb, das ist auch weiterhin so meine Herzensangelegenheit. Ich glaube, deshalb arbeite ich auch gerne und viel sozusagen in diesem Themenbereich, weil wir Menschen unterstützen können. Und es geht nicht nur so sehr um die Technik. Das ist auch die Parallele, glaube ich, zum Teach First-Einsatz, ne? Es ging uns nie irgendwie um Technik oder ähnliches, sondern es ging uns immer um den Menschen, vor denen wir stehen, für die wir auch, ja, authentisch sein müssen, für die wir sozusagen auch ein Halt sind. Und darum geht es uns eigentlich auch sowohl in der Teamarbeit intern als auch in der äußeren Arbeit mit den Schulen, mit anderen Bildungsinstitutionen, die wir stärken wollen, weil gerade Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, die ja mit Digitalität noch nicht so viele Berührungspunkte hatten und jetzt gerade auch durch die Corona-Pandemie noch mal mehr haben, die gilt es zu stärken und zu bekräftigen darin, zu tun, was sie tun, und immer wieder Neues auszuprobieren und kreativ zu sein und ja, stressresistent und so weiter. Also alles, was wir eigentlich zukünftig sein müssten, um auf neue Herausforderungen eingestellt zu sein.
Jetzt hast du schon vieles genannt, was ihr bei Pacemaker macht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren für alle, die da die Pacemaker vielleicht noch nicht so kennen. Also wie kann ich mir das in deinem Arbeitsalltag vorstellen? Also was ist deine Rolle und was genau machst du da eigentlich?
Ich würde erst einmal sagen, wir sind ein agiles Team, ein Team, was sehr auf die Bedarfe der Schule eingeht. Und wir haben einen Ansatz, einen systemischen Ansatz, wo wir in vier Modulen, das ist einmal das Modul Schulentwicklung, wo wir Steuergruppen coachen in der digitalen Schulentwicklung. Wir haben zweitens das Modul Schülerinnen als ExpertInnen, wo wir in Workshops mit Schülerinnen arbeiten, sie in dem Thema Partizipation bekräftigen, Projekte initiieren mit ihnen gemeinsam und kleine Schritte gehen, aber eine große Vision auch entwickeln für sie und gemeinsam mit den Lehrkräften überlegen, wie können wir das umsetzen im Schulalltag, wie können wir das verankern in den Strukturen, die da sind. Dann ganz wichtig das Modul 3 bei uns, wo es um die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geht. Das ist auch das, wo die Schulen sagen, da sind ihre Bedürfnisse sehr hoch, gerade jetzt auch mit dem Digitalpakt. Vieles Neues an Technik ist in die Schulen gekommen, aber wie setzen wir das gut im Unterricht ein? Wie integrieren wir die Medien? Und da haben wir verschiedene Formate, Lehrkräfte unterstützen. Und das Schöne ist, dass dann Modul 2 und 3 sozusagen oft in so offenen Formaten wie einem Barcamp, wo die zusammenlaufen und sagen, okay, die ganze Schulgemeinschaft entwickelt etwas, die ganze Schulgemeinschaft teilt Wissen, aber auch Kompetenzen und Erfahrungen miteinander. Und das ist sozusagen auch unser Modul 4, wo wir sagen, wir wollen Netzwerkarbeit für sie machen. Wir wollen sie mit anderen Schulen auch vernetzen, aber auch intern vernetzen. Wir wollen ihnen Angebote geben, wo sie auch nochmal nach der Zeit, nachdem wir sie begleitet haben, oft ist es 1 bis maximal 3 Jahre auf ihrem Weg der Schulentwicklung, da wollen wir sozusagen nachhaltig wirken und haben auch schon mittlerweile, weil relativ viele bei uns im Team auch Alumna sind von Teach First, haben auch schon über die Alumni-Arbeit sozusagen nachgedacht und sind da gerade noch dran, das natürlich zu schärfen. Und meine Aufgabe bestand am Anfang sehr, sehr viel darin, in die Schulen zu gehen. Das heißt, 2018 sind wir gestartet, viele Schulentwicklungsgespräche mit Steuergruppen verschiedener Couleur. Da war mal eine Schulleiterin dabei, die super innovativ und kreativ war. Dann sind da wieder andere Schulleitungen, die sehr gegen so etwas wettern und sehr auf dem Stand beharren. Das heißt, da habe ich viele Erfahrungen gesammelt, aber auch in der Lehrkräftefortbildung, in dem Durchführen von Workshops für Schülerinnen und Schülern und auch in dem Netzwerken. Mittlerweile bin ich nicht mehr so stark in dem Operativen tätig als stellvertretende Projektleitung. Ich genieße das dann immer, wenn ich mal ein Barcamp wieder mitbekomme oder sei es auch digital gerade nur möglich oder Workshops mit Schülerinnen und Schülern. Aber natürlich überwiegt mittlerweile mehr die interne Teamarbeit, aber auch die Akquise nach außen, neue Projekte, neue Partner an Bord zu holen, mit denen gemeinsam Ideen zu stricken, aber auch natürlich das Controlling von Projekten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannungsreiches Feld, ein sehr abwechslungsreiches Feld und lockt mich immer wieder aus meiner Komfortzone, wenn es sozusagen darum geht, zum Beispiel mit VertreterInnen aus Bildungsministerien zu sprechen. Und gleichzeitig geht mir immer wieder das Herz auf, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern in einem Workshop sitze und die berichten davon, was sie gerade an ihrer Schule weiterentwickeln und wie wir sie unterstützen konnten und wie toll die Zeit mit uns war. Das ist dann immer so diese alte Fellow-Zeit nochmal im Kopf und man hat so viele Erinnerungen noch an diese 2 Jahre, jedenfalls bei mir in einer Hauptschule, die auch immer nicht ganz einfach war, aber wirklich sehr positive Erinnerungen in einem hervorruft.
Jetzt habe ich Lust, noch mal ein bisschen konkreter nachzufragen, auch wenn du vielleicht auch sagst, ne, du bist gar nicht so stark im Operativen drin, aber ich fand das total cool, über eure Website zu gehen und habe da auch dieses Padlet entdeckt, wo ihr ja sozusagen so digitale Tools auch einfach zur Verfügung stellt, was ich ja wahnsinnig bereichernd finde. Kannst du vielleicht mal so ein paar ein, zwei Tools oder Kniffe, Ideen nennen, für alle, die jetzt vielleicht gerade an der Schule sind oder im Bildungsbereich, wo du sagst, das sind wirklich so Methoden oder Werkzeuge, mit denen man richtig toll digitale Bildung gestalten kann? Hast du da so Favorites?
Ich habe mir vorher überlegt, und ich tue mich immer damit schwer, so Apps so rauszusuchen. Also es gibt bestimmt zuhaufe welche. Ich glaube, was es braucht, um sowas in seiner eigenen Schule voranzubringen, ist so eine, ja, sich Zeit zu nehmen zum Ausprobieren. Ich weiß, das ist immer eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn man es möglich machen kann, einfach mal Sachen auszuprobieren, die man auch im Alltag nutzt. Also ganz ehrlich, ich habe damals einen YouTube-Kanal erstellt mit den Schülerinnen und Schülern und weiteren Lehrkräften. Und es war einfach die App oder die Anwendung sozusagen, der Social-Media-Kanal, der sozusagen am verbreitetsten gerade war, und einfach die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler damit einzubeziehen. Mittlerweile sind es vielleicht andere Kanäle, ja, vielleicht ist es Twitch, vielleicht ist es Instagram, ist schon wieder fast out, aber einfach die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler da mit einzubeziehen und Zeit zum Ausprobieren lassen, eher Projektarbeit vorzuziehen, als das irgendwie in den Schulalltag, wo es um hauptsächlich Wissensaneignung leider immer noch geht, sozusagen zu integrieren. Ich bin auch ein großer Fan davon, offene Formate in der Schule einmal durchzuführen, um einfach die Expertise, die im Kollegium schon da ist, sozusagen zu bündeln und zu sagen, okay, wer möchte zu welchem Thema etwas sagen? Und ich glaube, da entstehen die besten Ideen, als dass ich jetzt jemanden sozusagen irgendwelche Apps vorschlage. Sei es, ne, mein Favorite ist immer noch Barcamp, aber sei es ein Open Space oder auch einfach ein direkter Erfahrungsaustausch zwischen PraktikerInnen. Ich habe aber ganz viel gelernt über das Twitter-Lehrerzimmer. Und das wäre sozusagen eigentlich meine App, die ich empfehlen würde an Lehrkräfte. Das wäre Twitter, weil es einfach so viel bietet. Es bietet, ich kann mich mal auskotzen, um es mal direkt zu sagen. Ich kann über die neuesten Entwicklungen mich informieren. Ich kann in den Erfahrungsaustausch mit anderen gehen. Ich kann Fragen stellen. Ich kann an einer Diskussion teilnehmen, und das nicht nur für die Leute, die jetzt tausende Follower haben, sondern auch für die einfach Leuten folgen und mehr passiv konsumieren. Die können da ganz viel rausziehen, weil es werden ganz viele Anleitungen, ganz viele Open Education Resources, also freie Bildungsmaterialien, dort zur Verfügung gestellt. Es werden ganze Unterrichtsreihen dort geplant, gemeinschaftlich. Und das war schon, ich glaube 2017 war das mein Startpunkt, damals beim Deutschen Lehrkräfteforum. Und ich glaube, nur deshalb weiß ich so viel über Apps, Programme, Entwicklungen im Bildungsbereich, weil ich aktiv bei Twitter bin. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die man selber treffen möchte, wie aktiv möchte man bei Social Media sein. Aber das kann ich jedem empfehlen, der sich über sozusagen seine fachspezifischen Apps und Programme informieren möchte und irgendwie mal am Zahn der Zeit sozusagen sein möchte, ohne den großen Druck zu verspüren, ich muss jetzt die ganze Zeit auf Sendung sein und ich muss die ganze Zeit etwas posten. Und das wäre sozusagen meine App für Lehrkräfte auf jeden Fall.
Cool, vielen Dank. Lass uns nochmal im digitalen Milieu bleiben, Stichwort Podcast. Das ist ja anscheinend eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Du hast einen Podcast, der nennt sich Küchentalk. Den machst du auch nicht alleine. Erzähl doch mal kurz, worum geht es bei euch im Podcast und mit wem machst du das zusammen?
Ich mache das mit meinen lieben KollegInnen Franziska Ziep und Anne Lützeberger. Mit denen bin ich schon beruflich, schon seit mehreren Jahren sozusagen in Kontakt. Schon eigentlich seit Anfang meiner Zeit bei der Pacemaker-Initiative. Und mittlerweile hat sich da auch eine Art Freundschaft entwickelt, sodass wir irgendwann, ja, ist auch schon vor längerer Zeit wirklich an einem Küchentisch physisch saßen und ein Gespräch hatten und da gemerkt haben, wir möchten gerne, dass wir andere Bildungsaktivistinnen irgendwie dazu einladen, um mit uns zu diskutieren, unsere Ideen zu teilen, auch mal ja, in die gegengesetzliche Meinung sich hineinzuversetzen und einfach ja, die Vision, die man hat, irgendwo zu schärfen miteinander und zu gucken, stimmt man da und da überein, wie geht man jetzt vielleicht voran. Und wir halten es eigentlich mittlerweile irgendwo als zwar lockeres Gespräch, wir brennen irgendwie für die gleichen Themen. Es geht um Veränderungen im Bildungssystem, es geht um das Thema Bildungsgerechtigkeit, es geht um die Zivilgesellschaft, die wir alle irgendwo, in der wir arbeiten, aber die wir auch stärken möchten. Es geht um Schulentwicklung, es geht um Kulturwandel. Und da wollen wir eigentlich in so einem lockeren Gespräch, das war unsere Vision, am Küchentisch, da wo besonders bei Partys, aber auch wenn man sich mit Freunden trifft, sozusagen die besten Gespräche, besonders nach 0 Uhr entstehen, wollten wir einfach eine Atmosphäre schaffen, wo Menschen sich gesehen fühlen. Wo auch Menschen wirklich im Vordergrund stehen. Und wir besprechen nicht ein Thema, sondern es gibt verschiedene Themen, weil Menschen sind sehr facettenreich. Und wir wollten diese Menschen mehr in den Vordergrund stellen, sie sichtbar machen und ihnen auch Mut machen, ihre eigene Vision mehr zu leben, ihre nächsten Schritte sozusagen auch nochmal zu reflektieren. Was möchte ich eigentlich an Veränderungen anstoßen? Und ja, auch sich zu zeigen. Also das ist uns immer ganz wichtig, weil wir oft so den Eindruck haben, dass Themen in den Vordergrund gestellt werden, aber nicht so sehr die Menschen, die da Treiber sind, die zum Teil auch Systemsprenger sind, die Veränderungen anstoßen. Und ja, dann kam es irgendwie dazu durch den Lockdown. Das
Und
war auch ein Zufall.
wie kommt ihr an diese Menschen ran? Woher wisst ihr, da gibt es diese eine Person, die und diese Fokusthemen hat? Und wie geht ihr auf die zu?
Wirklich zum Teil Zufall. Also es war, wir haben unsere Folge 0 gestartet. Das war, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, am Karfreitag letzten Jahres, als wir alle im Lockdown sozusagen waren. Und da haben wir noch ohne Gäste gestartet und dann haben wir das Stück für Stück weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, wir fragen mal in unserer Blase, sozusagen Menschen, mit denen wir schon immer gerne sprechen wollten, einfach mal konzentriert sprechen, diskutieren und sie auch zeigen wollten, weil wir sie für besonders wertvoll auch für sozusagen andere Zielgruppen nochmal erachtet haben. Es sind sicherlich auch am Anfang sehr viele Persönlichkeiten gewesen, die man vielleicht kennt, wie eine Müller Giacmala, die ja sozusagen im Hochschulbereich sehr bekannt ist oder auch im Bildungsbereich oder ja, ein Raul Krauthausen natürlich. Das sind alles Personen, die wir irgendwie persönlich kennen oder die wir sozusagen über den Arbeitsalltag kennen und die haben wir einfach angesprochen. Wir waren da einfach offen und haben ihnen eine Mail geschrieben oder haben sie angerufen. Und das war mehr so ein offenes Brainstorming. Und später haben wir uns natürlich auch immer mehr professionalisiert. Das heißt, wir haben mittlerweile auch einen größeren Auftrag zum Beispiel angenommen, wo wir für die Konferenz Bildung Digitalisierung einige Folgen aufgenommen haben, wo wir auch in so eine Situation kamen, dass wir ja, dass uns sozusagen Gäste vorgesetzt worden sind. Plus wir haben aber immer betont, wir möchten auch selbstständig entscheiden, wer soll eigentlich gesehen sein, welche Zielgruppe. Deshalb haben wir uns zum Beispiel auch für ein sehr diverses Bild sozusagen bei der Konferenz entschieden. Uns war ganz wichtig, dass eine Schülerin oder ein Schüler gehört wird, dass wir auch ja, geschlechtermäßig sozusagen eine gute Aufteilung haben, dass wir aus verschiedenen Bereichen, Hochschule, Schule und Wirtschaft sozusagen jemanden haben oder auch aus der Zivilgesellschaft, die sozusagen aus ihrer Position sprechen. Und zukünftig wollen wir aber auch noch einiges verändern. Also wir versuchen uns nicht immer neu zu erfinden, aber uns immer weiterzuentwickeln. Und manchmal ist auch, wie wir jetzt gemerkt haben, ein Schritt wieder zurück zum Alten sozusagen auch vielleicht die richtige Entwicklung. Von daher sind wir gerade ganz gespannt, wohin sich dieses Format und unser Küchentalk noch weiterentwickeln wird. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig und ja, ganz spannend für die Personen, die da auch mitwirken.
Auf jeden Fall. Ich kann das auch nur empfehlen, mal in den Küchentalk reinzuhören. Wir werden das hier mal verlinken. Dann könnt ihr euch alle auch mal selber ein Bild machen von den vielen Gesprächen, die ihr da geführt habt. Oder vor allem von den intensiven Gesprächen. Das sind ja auch immer sehr lange Episoden. Genau. Ja, sehr umfassend. Ja, Kolja, abschließend würde mich von dir nochmal total interessieren, was du nochmal vielleicht auch für Kompetenzen mitgenommen hast aus deiner Fellow-Zeit, die dich jetzt vielleicht dafür qualifizieren, was du machst. Also ich sag mal, sowohl im Podcast als jetzt auch bei Pacemaker.
Mhm. Genau, so ein paar Punkte hatte ich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Genau. Ich fand nochmal einen starken Punkt, das war vorher mir gar nicht so bewusst, aber das konnte ich schon so ein bisschen vorher, das Thema Netzwerken. Das war mir vorher schon nicht fremd. Aber ich muss sagen, gerade der Einsatz bei Teach First in einer wirklich, würde ich sagen, unschätzbaren, aber auch sehr wertschätzenden Netzwerk, sozusagen da reinzukommen und das selber aufbauen zu können, ich glaube, die Chance habe ich genutzt und davon zehre ich immer noch. Es sind unheimlich tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte und weiterhin kennenlerne, wie dich zum Beispiel. Wir kannten uns vor dem Podcast sozusagen auch noch nicht. Und es fasziniert mich immer wieder, wer ähnliche Erfahrungen sozusagen im Schuleinsatz gemacht hat, die man zum Teil teilt, aber auch man hat ein ähnliches Mindset, man unterstützt sich gegenseitig und das ist etwas, was nicht unbedingt eine Kompetenz oder Fähigkeit direkt von mir ist. Natürlich nutze ich das sehr stark, aber das ist nochmal etwas, was ich auf jeden Fall highlighten möchte, wovon ich auf jeden Fall immer noch zehre, wofür ich unheimlich dankbar bin. Und ich glaube, was ich gelernt habe, was das Wichtigste in allen meinen zukünftigen beruflichen Stationen, aber auch im privaten Leben sein wird, ist das Thema einfach authentisch zu sein in jeder möglichen Situation. Auch gerade in so Situationen, wo man vor mehreren Menschen spricht oder wo man im Team sozusagen in eine schwierige Situation kommt, da nicht einfach so eine Maske aufzuziehen und dann eine Rolle zu spielen, sondern da auch immer wieder authentisch und Authentizität, ist mir da ganz wichtig in solchen Situationen. Und das, finde ich, das ist etwas, was ich gerade in der Zeit in der Hauptschule, wenn man nicht authentisch vor der Klasse war, dann hat man eigentlich verloren. Also dann wurde man eigentlich zerrissen, weil die Schülerinnen und Schüler das sofort gemerkt haben. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall aus meiner Zeit als Fellow ziehe und unheimlich dankbar bin.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Kolja. Vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. In der Kürze, es ist ja doch gar nicht so viel Zeit, aber doch irgendwie viel transportiert hast. Also vielen lieben Dank dir.
Ich habe zu danken für deine Zeit und ich freue mich, wenn ihr den Küchentalk hört oder sprecht mich an zur Pacemaker-Initiative und hört auf jeden Fall die nächsten Folgen noch. Ich werde sie mir auf jeden Fall jetzt nochmal anhören. Die letzten.
Ja, und ich sage auch nochmal ganz lieben Dank an Nora, die nämlich immer so toll das Hosting macht und unsere Webseite. Ohne sie wäre nämlich dieser Podcast auch gar nicht möglich. Also danke nochmal, Nora. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Feedback zu unseren Folgen könnt ihr uns natürlich gerne schreiben an podcasttfd@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns im August wieder und bis dahin wünsche ich euch viele sonnige Tage und vor allem gute Pausen.